Ich habe noch 6 Ausbildungsplätze zu vergeben. Und wenn du lernen möchtest, Menschen durch transformative Prozesse zu begleiten, und zwar mit Hilfe von fundierten Coaching-Methoden und wirksamen Achtsamkeitstechniken, dann buch dir jetzt dein Kennenlerngespräch für die Mindful Masters Coaching Ausbildung unter www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es heute um Sekunden, die bleiben. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Julian Drachenberg.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Julian, du warst ja schon mal hier im Podcast. Stell dich mal noch mal ganz kurz vor.
Hi. Ich bin Julian, ich bin Psychologe und Coach und
Punkt.
Punkt.
Okay, und heute gibt es eine bisschen andere Folge, denn es wird sehr, 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 sehr persönlich und wir sprechen darüber, oder wir sprechen über Sekunden, die ein ganzes Leben lenken und prägen. Und da hast du heute deine Geschichte mitgebracht und wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Wir steigen ein mit deinem 17. Geburtstag. Mhm. Wo bist du? Ich meine mich zu erinnern, du bist in einem indischen Restaurant. Nimm uns mit.
Genau. Du hast schon gesagt, es ist sehr persönlich und emotional und darum, glaube ich, hat man auch am Anfang gemerkt, dass ich aufgeregt bin. Das ist ein positives Zeichen. Und ich bin am 17. Geburtstag, fühle ich mich Vorfreude. Ich bin mit meinen Eltern und meinem Bruder bei uns auf dem Dorf in dem einen indischen Restaurant, was es da so gibt. Und wir werden gleich mein Lieblingsessen irgendwie essen. Das mag ich sehr. Irgendwie damals war Chicken Korma so. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Und gleichzeitig fand ich jetzt Geburtstage damals schon nicht wahnsinnig cool. Ich habe auch häufig nicht gefeiert, sondern meistens im kleinen Kreis in meiner Familie nur. Und der Fokus war so auf mich natürlich, weil mein Geburtstag es war. Und dann saßen wir da. Mein Bruder ist 7 Jahre älter als ich. Und damals noch viel mehr, heute immer noch, aber damals noch viel mehr mein ganz großes Vorbild gewesen, wo ich mir ganz viel abgeschaut habe. Und wir sitzen dort und es passiert was, womit ich null gerechnet habe, wo meine Eltern null mit gerechnet haben und was auch nicht normal war für uns. Mein Bruder fängt an, in Tränen auszubrechen. So, er bricht in Tränen aus und man merkt, ich merke, der ist richtig verzweifelt. Und das ist unnormal, weil mein Bruder normalerweise alles im Griff hatte und alles extrem gut im Griff hatte. Und darum ich mir so viel abgeguckt habe, weil er damals Jugendnationalmannschaft im Wasserball gespielt hat, Psychologie studiert hat, noch nebenbei gearbeitet hat und überall erfolgreich war. Und deshalb war das total ungewohnt. Und da wusste ich schon in dem Moment so, okay, scheint irgendwie jetzt ist was anderes. Und ich war irgendwie sehr, sehr geschockt. Und er erzählte uns, dass er nicht mehr kann. Dass er nicht mehr funktionieren kann, dass er keine Energie mehr hat. Punkt, dass er keine Energie mehr hat. Dass er nicht mehr funktionieren kann. Dass er keine Energie mehr hat, sich die Zähne zu putzen. Dass er einfach nicht mehr kann. Und in dem Moment, dann später, stellt sich raus, das war quasi seine erste depressive Episode, in der er da gesteckt hat. Und danach ist er auch in die Klinik gegangen. Und dieser Moment, dieser erste Kontakt, so vor 12 Jahren, der hat viel verändert. Habe ich dann auch später noch eine gemeinsame Firma gründen, genau auch zum Thema, hey, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass man, im ersten Moment war die Motivation, wie können wir dafür sorgen, dass Jakob nie wieder krank wird. Und das war ja quasi seine Motivation, warum er sich mit dem Thema Stress und so auseinandergesetzt hat, weil das damalige Erzählen um diese Krise von Jakob, um diese depressive Episode war, es war einfach zu viel. Er hat einfach zu viel gemacht. Das war damals, wurde das irgendwie so von allen Seiten irgendwie gesagt. Er hat einfach zu viel gemacht, zu viel gewollt, zu hart gearbeitet. Und darum war ganz logisch, die eine Sache, die dann extrem gut funktionieren wird, ist Stressbewältigung lernen und lernen, besser mit den Sachen umzugehen. Weniger machen, aber auch lernen, wie kann ich besser damit umgehen. Und damals noch sehr blauäugig haben wir gedacht, ja, wenn du das alles richtig machst, dann wirst du nicht mehr krank. Und hat man vielleicht auch schon gehört, mein Bruder hatte in den letzten 12 Jahren ein paar depressive Episoden, mehr als eine, mehr als zwei auch. Und so, das war nicht ganz so einfach. Und aber, um auf diesen Moment zurückzukommen, bei mir hat das ganz, ganz viel ausgelöst, weil, habe ich ja gesagt, mein Bruder war mein Vorbild. Und ich hatte mir all diese Eigenschaften auch abgeguckt gehabt damals. Wie bin ich stark? Wie ziehe ich durch? Wie gehe ich über meine Grenzen? Ich habe auch Wasserball gespielt, auch in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Mit 17 damals schon in der Bundesliga mittrainiert. Ich habe erst Jugendtraining gehabt, 2 Stunden, dann 10 Minuten Pause, dann 2 Stunden Männertraining gehabt und dann nach Hause wenig geschlafen und am nächsten Morgen, also teilweise, ich glaube wirklich durchschnittlich irgendwie 6 Stunden oder so, dann am nächsten Morgen zur Schule, auf dem Weg im Bus gelernt. In Schule ging es darum, immer gute Noten zu schreiben, überall Einsen zu schreiben. Beim Wasserball ging es darum, immer zu gewinnen. All diese Fähigkeiten hatte ich mir abgeguckt und das hat einmal so richtig gecrashed. Weil ich habe alles einmal so hinterfragt und war so, vielleicht ist Erfolg doch gar nicht so wichtig. Und damals war so ein krasser Satz, der bei mir bis heute hängen bleibt. Das war dieses, ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, eine kranke Person hat einen. Und ja.
Und du hast jetzt schon ganz viele angedeutet. Darüber sprechen wir alles heute. Eben wie dieser Moment an deinem 17. Geburtstag beim Inder dein Leben geprägt hat. Sekunden, die bleiben. Wie letztendlich die Depression deines Bruders dein Leben geprägt hat. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu diesem initialen Moment, konntest du schon, wahrscheinlich nicht, absehen, was da auf euch zurollt und was das bedeutet? Und wusstest du schon, das ist eine Depression? Oder hat man vielleicht noch gedacht, okay, der braucht jetzt einfach mal eine Pause, eine Woche und dann geht's dem besser. Also, wie ging's von da weiter? Was hast du in dem Moment selbst gedacht und gefühlt? Also wahrscheinlich mit deinem Bruder mitgefühlt. Und wie ging's danach weiter? Wie war's zu Hause? Was hat sich verändert?
Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was ich dann in dem Moment damals gedacht habe, weil es so einfach so viel war. Und so krass war, dass ich, glaube ich, auch die genauen Erinnerungen wahrscheinlich gar nicht mehr Zugang habe zu denen. Aber ich weiß, dass sich extrem viel verändert hat in meinem Denken, in unserem Denken als Familie. Und ich kann den Ablauf, wann genau das dann als Depression klassifiziert wurde und so, kann ich dir gar nicht genau sagen. Da war ich auch wahrscheinlich gar nicht genug drin, aber ich war drin in der Rolle, dass ich damals ein extrem ausgeprägtes, habe ich immer noch, aber mittlerweile hat sich das verändert, ein extrem ausgeprägtes Optimismus hatte. Also ich habe einfach dann von Anfang an gesagt, das wird werden. So, brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil das wird werden. Das ist jetzt alles scheiße, das ist alles unangenehm, aber das wird. Und das war, ich habe so ein bisschen unbewusst die Rolle übernommen, das bei mir in der Familie, mein Papa, meiner Mama, meinem Bruder immer wieder diesen Optimismus, diese Hoffnung, die einfach, die war bei mir auch, die war auch so tief drin, das habe ich 100% selber geglaubt. So einfach, das wird 100% werden. Das hat mein Bruder mir auch dann später nochmal gesagt gehabt, dass das auch krass war, immer wieder zu sehen, so egal was da war, dass das einfach so mein der Glaube, dass das gut wird, so krass war.
Und den hast du auch mit deiner Familie geteilt. War da auch bestimmt drin, Ich kann mir vorstellen, man sieht dann seinen Bruder leiden, so die Eltern leiden. Und glaubst du, du bist da auch bewusst in diese Rolle gegangen? Ich bin jetzt derjenige, der jetzt hier die Verantwortung dafür hat, dass auch die anderen glauben?
Ja, also bewusst auf gar keinen Fall. Also beziehungsweise ich habe wahrscheinlich schon, wenn ich gemerkt habe, jemand nimmt es nochmal mehr mit, das Gespräch gesucht oder habe diesen Glauben und dieses Gefühl auch immer wieder verteilt. Und ja, auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich von heutiger Sicht auch so ein bisschen blauäugig, aber das ist auch okay. Also es hat damals halt, was war damals so, wie ich das gefühlt habe. Und wahrscheinlich hat es auch, habe ich das auch krass gehabt, weil ich mit der Angst und mit der Trauer und was auch immer einfach total überfordert gewesen wäre. Also das hat die auch total abgeschirmt. So, also ich habe wenig Angst gehabt in dem Moment, weil ich wusste, das wird alles werden. Wahrscheinlich auch, weil ich vielleicht von Details manchmal, wie gefährlich sowas sein kann, auch abgeschirmt wurde zum Teil. Ja, deshalb war das sehr extrem und das habe ich aber im positiven Sinne auch allen immer wieder spüren lassen und konnte dadurch auch immer wieder Leute auffangen. Und das hat meine Mama mir auch mal gesagt. Und ja, wie das jetzt genau ist, am Ende ja 12 Jahre her, also wie das genau dann stattgefunden hat, das wissen wir nicht mehr, aber ich weiß, dass sie zu mir mal gesagt hat, dass das sich angefühlt hat manchmal, als würde ich dann plötzlich die anderen mitziehen und dann da Verantwortung übernehmen, dass wir daran glauben, dass wir da vorangehen, dass wir das machen. Weil ich einfach diese tiefe Hoffnung und diesen Glauben hatte, das wird. Und das hat halt mitgezogen. Und das konnte ich auch an die anderen weitergeben. Und das war auch nicht gespielt. Das war einfach in mir. Ganz, ganz krass.
Du warst 17.
Ja, ja, genau.
Kannst du uns mal mitnehmen, wie es dann weiterging, als dann depressive Episoden kamen? Also sie war ja eigentlich schon da, in diesem Moment, aber sowas verändert sich ja auch, kann sich ja auch verstärken. Wann war dir so richtig klar, okay, das ist eine Depression und wie sah eine depressive Episode aus? Mhm. Ohne jetzt zu viel sagen zu müssen, aber was passiert da und wie hat dich das und auch die Familie beeinflusst und vor allem auch deinen Bruder?
Ja, es war einfach, mein Bruder hat dann, also da war einfach keine Energie mehr, wie gesagt. Ne? Er hat dann gesagt, so, ich habe keine Energie aufzustehen, keine Energie, mir die Zähne zu putzen und geschweige denn zum Training, zum Wasserball zu gehen, zum Psychologiestudium zu gehen oder zur Arbeit zu gehen. Das heißt, alles wurde einmal pausiert. So, der hat überall einmal Pause gemacht und einfach Zeit gehabt zum Genesen. Und dann irgendwann ist er auch in die Klinik gegangen. Und da ging es weiter, einfach alles dafür tun, dass er quasi gesund wird. Was dann auch passiert ist, und bei Jakob ist das immer in wirklich entweder depressive Episode, wo dann einfach gar keine Energie mehr ist, wo ganz, ganz pessimistische Gedanken über die Welt, über mich selber, übers Leben bestimmen sind, und er beschreibt das. Er hat dann später in einer späteren Episode haben wir dann das mal geteilt danach, als wir die Firma schon hatten, die Akademie zum Thema Stress, haben wir danach ein Video gemacht, weil ich habe quasi mit ihm gesprochen, meinte, hey, wenn wir das jetzt teilen können, wenn du einmal teilen kannst, wie du dich da gefühlt hast, dann glaube ich, kann das ganz, ganz viel auslösen. Und er hat dann das beschrieben wie einen Fernseher, der normalerweise Farbe hat und plötzlich nur noch schwarz-weiß funktioniert. Das ist einfach die Intensität, die Freude ausgeschaltet.
So. Ich da kurz einhaken darf, wie weit hat dein Farbfernseher dann auch nur noch schwarz-weiß gezeigt?
Das war ein super spannender Moment, weil ich mich genau damals dann gefragt habe, darf ich eigentlich glücklich sein? Darf ich eigentlich jetzt weiterhin mit Freude ins Leben gehen, obwohl es meinem Bruder so schlecht geht? Da war ich in der Schule und habe das irgendwie so für mich hinterfragt, und damals habe ich dann festgestellt, so, naja gut, bringt ihm das irgendwas, wenn ich jetzt mit ihm mitleide? Bringt ihm das in irgendeiner Form das, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit Sorgen mache, wenn ich mich schlecht fühle, dass es mir gut geht? Auf gar keinen Fall. Wenn ich ihn fragen würde, was will er? Dann würde er sagen, hey, du kannst das Leben genießen, dann tu das. Dann nimm das Beste daraus mit und hab kein schlechtes Gewissen, sondern go for it. So, und genau das habe ich mir einfach mitgenommen und damals gelebt. Also wirklich dann immer wieder mich daran erinnert, so, es bringt meinem Bruder nichts, wenn ich mir sage, das wird nicht besser, das wird nicht schlechter, das verändert gar nichts daran. Und dann habe ich damals das aktiv immer wieder ins Bewusstsein gerufen, so, ich will und darf Freude haben, lachen, Spaß haben und das, das ist okay, weil es einfach egal ist, es ist unabhängig gerade davon. So, mein Bruder ist vielleicht gerade in der Klinik, ich bin jetzt hier in der Schule. Es sind zwei Events, die beeinflussen sich jetzt nicht. So, es beeinflusst und eine Sache habe ich dann so, okay, eine Sache, was kann ich beeinflussen jetzt gerade? Immer wenn ich ihn sehe, immer wenn ich mit ihm telefoniere, ihm 100% das Gefühl geben, dass ich für ihn da bin, dass ich ihn liebe, dass ich weiß, dass es gut wird, dass ich da irgendwie probiere durchzudringen und dass ich ihm einfach zeige, ich liebe dich, ich weiß, das wird gut werden. Und auch wenn du selber gerade nicht spüren kannst, wenn du selber gerade nicht sehen kannst, so.
Und dann hast du mir erzählt, kam aber auch der Moment, wo du selber gesagt hast, ich weiß nicht mehr, ob es gut wird.
Ja.
Und du hattest auch im Vorgespräch gesagt, ne, dass ihr immer versucht habt, was Positives, oder du immer versucht hast, ne, die Hoffnung hochzuhalten, auch was Positives rauszuziehen in irgendeiner Form und auch diesen festen Glauben, es wird gut. Mhm. Und dann kam aber eine neue Episode in der Klinik und ein neuer Krankheitsschub und irgendwann warst du an dem Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich weiß nicht, ob es gut wird.
Mhm. Ja, also da überspringen wir jetzt ein paar Jahre, aber im Kern ist es so, entweder ist er depressiv, dann hat er auch damals dann viel Gewicht zugenommen, weil er sich nicht mehr bewegt hat, einfach keine Energie mehr gehabt. Oder in den Phasen dazwischen funktioniert er und ist 100% gesund, top gesund, hat extreme, also eine sehr, sehr, du merkst es null so dazwischen. Und das sind dann auch jahrelang manchmal einfach Phasen, wo es richtig gut läuft, wo alles total schön ist. Und irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt, dass es irgendwann passieren kann, dass er einfach eine depressive Episode hat und dass es ihm dann schlecht geht, und habe das wahrscheinlich auch irgendwann, damit ich selber nicht mitfühle, einfach ja irgendwann nicht mehr so krass gesehen und hatte dann wahrscheinlich das auch einfach unterschätzt, wie gefährlich doch am Ende Depression sein kann, weil es halt mit vielen Gedanken einhergeht und viel Leid einhergeht, die du nicht so kontrollieren kannst und die einfach sehr extrem schmerzhaft sind und wo einfach alles, ne, wenn es schwarz-weiß ist, einfach alles dich einfach nicht mehr anfühlt, du fühlst einfach kaum noch. So. Und vor allem ein Symptom ist halt Hoffnungslosigkeit. So, extreme Hoffnungslosigkeit. Und dann gab es einen Moment, wo ich nochmal mitbekommen habe, wie sehr intensiv das ist und wie stark das ist. Habe da nochmal so gemerkt, so, oh krass, das ist einfach wirklich eine gefährliche Krankheit. Und bisher ist immer alles gut gegangen. Und bisher hatten wir immer danach, dass wir sagen konnten, das war jetzt sinnvoll und es ist was Positives bei rausgekommen und wir haben was daraus gelernt und was auch immer. Und in dem Moment habe ich dann so gemerkt, so, oh krass, es könnte aber auch irgendwann mal sein, dass es nicht einfach immer alles gut wird. So, ich glaube jetzt schon, ich glaube jetzt weiterhin daran, dass das jetzt der Fall ist, aber ich realisiere gerade nochmal auf einem ganz neuen Niveau, oh, es könnte auch einfach sein, dass es nicht alles gut wird. So, ja, und das war krass für mich, so zu verstehen, wow, ich habe das manchmal passieren Dinge im Leben, dass die eben nicht einfach, wo sich nicht einfach alles wird. So, vorher ist bei mir im Leben immer alles, hat immer alles dann irgendwie doch geklappt und irgendwie immer hat das ja alles immer aufgelöst, und das war ja auch davor immer so. Und das ist ja auch tatsächlich bei uns auch immer so gewesen bisher. Also so, Jakob geht es jetzt gerade sehr gut und so, das heißt, es hat immer am Ende trotzdem geklappt, und aber in diesem einen Moment habe ich gemerkt, so, oh krass, es ist Wahnsinn, weil es ist das muss gar nicht so passieren. Und ich war wirklich so, ich habe dann in dem Moment gemerkt, so wow, ich habe damals zum Beispiel, als die Mama von meiner Ex-Freundin krank war, habe ich immer gesagt, es wird alles gut werden. Mach dir keine Sorgen, das wird alles gut werden. Und dann habe ich so realisiert, mit welcher Berechtigung habe ich das eigentlich sagen können? Das war ja reines Glück, dass es am Ende wirklich gut gegangen ist. Ist ja abgefahren. Und diese Realisierung, dass manche Sachen, dass es auch passieren kann. Dass einfach, dass die, wir kennen wahrscheinlich jeden irgendwo mal, der damit zu tun hat, wo eine Person das Leben verlässt. So aus irgendeinem, was heißt, sei es ein Autounfall oder so. So, und das ist ja einfach, das kann passieren, das gehört dazu. Und das hat auch wirklich bei mir nochmal krass was verändert im Sinne von, ey, ich will nicht auf eine Zukunft warten, wo ich nicht weiß, ob die vielleicht gar nicht kommt. Also es war wirklich dieses, oh krass, der Moment ist so, so wertvoll. Und ich habe dann viel an Zukunftsplänen und an Sachen verändert und gemerkt, so nee, es ist der Moment. Es ist das, was wir jetzt gerade haben. Und ja, es kann sein, dass ich in 20, 30, 40, 50 Jahren da bin. Sehr wahrscheinlich, muss aber nicht sein. Und das ändert alles in dem, wie ich plane, wie ich lebe und wie sehr ich vielleicht mein Lebensglück in die Zukunft verschiebe. Oder eigentlich sage, ja, nee, warte mal, so, es ist okay, wenn ich langsamer meine Ziele erreiche. Dafür will ich aber das hier und jetzt, so weit es geht, voll auskosten. Und das war auch ein Ding damals. Ich habe ja erzählt, dass ich plötzlich nicht mehr gemerkt habe, Erfolg ist gar nicht das Wichtigste. Und damals hat das was bei mir ausgelöst, nämlich ich muss extrem auf mich aufpassen. Ich darf nicht zu viel machen, sonst passiert mir das Gleiche. Ich darf nicht dauernd 24/7 arbeiten, ich darf nicht, sondern ich muss ganz, ganz viel auf mich aufpassen. Und aber vor allem, es zeigt sich eher bei mir in so einem, ich darf immer sanft zu mir sein. Ich darf immer Verständnis für mich haben. Ich muss mich nicht pushen. Und es hat einen großen Wechsel gegeben, weil ich vorher halt gelernt habe im Wasserball, du gehst über deine Grenzen selbstverständlich, du pushst dich dadurch. Und das hört sich auf der einen Seite jetzt total wertvoll an als Erfahrung, weil ich dann quasi sanft zu mir bin, Verständnis mit mir habe. Aber es führt auch dazu, dass ich quasi nicht so einfach den Modus aktivieren kann, wo ich einfach mal durchziehe, eine Woche lang voll durcharbeite, um was zu lösen. Sondern dann wahrscheinlich eher sagen würde, ja, dann gucken wir, dass wir die Deadline verschoben bekommen. Und ich habe dann auch in der Arbeit mit meinem Bruder zusammen, haben wir uns auch immer gut angesteckt und haben das manchmal auch vergessen, dass wir dann eigentlich gesagt haben, warum gründen wir die Firma. Mit einer der Gründe ist, dass wir das so gestalten, dass es so flexibel ist, dass damals gedacht, Jakob nie wieder krank wird, dann irgendwann gemerkt, dass wir die Wahrscheinlichkeit maximieren, dass das nicht passiert. Und das würde bedeuten, dass wir Pausen einlegen, dass wir einen ausgewogenen Alltag mit vielen verschiedenen Sachen haben, mit Sport. Da haben wir zum Beispiel eingeführt, Sport ist Teil der Arbeit. War für uns, Sport ist Teil der Arbeit, das gehört dazu, das ist das Ding. So. Weil es wichtig ist, weil es einfach, wenn ich das vernachlässige, dann es einfach lohnt sich nicht.
Da war jetzt so viel schon drin. Ich möchte gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, vielleicht wird es doch nicht gut. Ne? Du hast es eben ja auch schon selbst gesagt, aber das zu realisieren, vielleicht wird es doch nicht gut. Ja? Du meintest, hey, wir haben versucht, immer irgendwie was Gutes mitzunehmen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass man neue Learnings hat. Hey, man muss vielleicht noch mehr auf sich achten, wenn jetzt ein depressiver Schub kommt, dass man merkt, vielleicht war das dann doch ein bisschen viel, da müssen wir ein bisschen reduzieren oder vielleicht kannst du uns dann nochmal mitnehmen.
Ja.
Und dann aber zu, vielleicht wird es doch nicht gut. Damit meinst du ja nicht, hey, vielleicht ist ja irgendwann, gibt es keine Schübe mehr. Damit meinst du ja, hey, vielleicht verliere ich diesen Menschen an die Krankheit. Mhm. Also vielleicht verlässt der Lebensmut die Person, kann auch was anderes, ne? Mhm. Das ist ja schon, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der diese Realisation hat, der nicht entweder selbst schon mal an dem Punkt war, durch eine Krankheit, dass der Leidensdruck so hoch war, oder ein geliebter Mensch aus dem Umfeld, oder ein Unfall, was auch immer. Also das ist ja schon eine Realisation, die hat man nicht einfach so. Wie sehr hat das dein Leben verändert? Mhm. In den Beziehungen, die du führst, wie du dein Leben führst, du hast gerade gesagt, ja, ich bin dann halt mehr im Moment und ich schiebe mein Glück nicht auf. Mhm. Aber es ist ja auch erstmal, da steckt ja auch eine Angst erstmal dahinter, ne, zu merken, vielleicht wird es halt doch nicht gut, vielleicht verliere ich diesen Menschen, den ich liebe.
Ja.
Was das bedeuten kann, das ist ja eigentlich Vergänglichkeit.
Ja, ja, voll.
Und du warst ja auch, also da warst du ja schon ein paar Jahre älter, aber trotzdem, manche Menschen kommen ja erst mit diesen Gedanken in Kontakt, wenn man Glück hat, erst wenn irgendwann, wenn die Zeit, also das Alter kommt, wenn dann vielleicht die eigenen Eltern sterben mit, weiß ich nicht, 80, 90. Das war ja nicht eine Erfahrung, die selbstverständlich ist, als junger Mensch die zu machen.
Ja, ja, voll. Ich habe damals einen Schutzmechanismus gehabt, der eingekickt hat in dem Moment, der mir geholfen hat, damit umzugehen. Und der hilft, ist extrem hilfreich, der kann aber auch zu viel sein. Und zwar habe ich dann in dem Moment, als ich das realisiert habe, okay, krass, es könnte sein, dass ich meinen Bruder verliere, weil das einfach eine echt gefährliche Krankheit ist. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass es nicht der Fall ist. Da können wir gleich einmal später zu kommen, wie viel kann man eigentlich tun und wie konnte ich tun, wie viel kann man als Angehöriger tun. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, und damals habe ich dann so das Gefühl gehabt, okay, krass, irgendwie, um mit diesem Gedanken klarzukommen, hat sich so ein Gedanke geformt, der war: Mein Lebensglück ist nicht abhängig von einzelnen Personen. Und das hört sich natürlich jetzt ultra harsch an, aber es hat mir damals geholfen zu verstehen, Vergänglichkeit ist Teil des Lebens. Damit ist jetzt nicht nur, dass Menschen sterben können, sondern Menschen können dich auch verlassen. Also dann in dem gleichen Zeitraum irgendwann später hatte ich dann eine Trennung nach einer 5-jährigen Beziehung. Und ich habe so gemerkt, auch das hat, da hat es mir dann krass geholfen zu verstehen, so, okay, mein Lebensglück ist nicht abhängig von einzelnen Personen. Und wenn ich das aber jetzt übertreibe, dann gehe ich keine Tiefe ein, weil ich dann zu sehr weiß, du könntest mich auch irgendwie wieder verlassen. Und das dann auszutarieren und trotzdem mich fallen zu lassen und trotzdem mein Leben im positiven Sinne abhängig davon zu machen, als dass man das Leben so sehr mit einer Person teilt und gemeinsam verbringt, dass es ein extremer Verlust wäre in dem Moment, wenn die Person nicht da ist. Und was sich dann jetzt quasi für mich das nochmal so ein bisschen geändert hat oder was ich damals auch schon damit auch, glaube ich, meinte, war so dieses, natürlich wäre das unfassbar traurig, natürlich wäre das unfassbar hart und ich will das nicht, aber es würde weitergehen. Und ich würde mich daran gewöhnen können. So, und dieses Vergänglichkeitsthema hat auch bei mir damals immer wieder hervorgerufen, immer wenn ich mich daran erinnere, war so ein anderer Satz, nämlich nur weil alle etwas Standard gerade ist, es kann ein Haus sein, es können Personen sein, es können Beziehungen sein, es können Freunde sein, was auch immer, nur weil etwas sich wie Standard anfühlt, ist es nicht selbstverständlich. Und da wurde ich immer wieder erneut darauf hingewiesen und es ist so tief in mir drin, dass ich, und ich vergesse es trotzdem noch so häufig im Alltag, dass ich dann Sachen einfach für selbstverständlich nehme. Und das ist total schade, weil es ist, dadurch verliert ganz viel Schönheit ihren Wert, weil es nichts Besonderes ist, weil es sich einfach anfühlt, als wäre das immer da. Und dieses, jede Erinnerung mit Vergänglichkeit erinnert mich daran. Und das waren halt jedes Mal auch so die Erinnerung, das ist auch einfach nicht, es ist einfach gefährlich. So, und da ist Risiko drin. Und deshalb so diese zwei Sätze, definitiv.
Und du hast dann, hattest du ja eingangs auch schon gesagt, du hattest eben diese Erkenntnis, die du gerade mit uns geteilt hast, gleichzeitig aber hattest du von Anfang an die Rolle, ich nenne es jetzt mal, eines Schutzschildes auch für deinen Bruder. Also was kann ich auch tun? Da gehen wir auch später nochmal drauf ein, als ihr auch die Firma gegründet habt. Und was kann ich tun, damit es meinem Bruder gut geht? Oder was können wir tun? Das war ja eher ein Gemeinschaftsprojekt. Mhm. Und du bist dann ja auch mit ihm zusammengezogen. Mhm. Ne? Also ihr seid ja dann auch räumlich nochmal zusammengerückt. Es war ja so, als damals dein Geburtstag war, da hatte er schon eine eigene Wohnung, du hast bei deinen Eltern gewohnt, dann seid ihr zusammengezogen. Wie war das für dich und hast du das Gefühl gehabt, dass sich dadurch deine Verantwortung, vielleicht gar nicht dabei, dass das jemand von dir erwartet hat, aber du warst ja jetzt die Person, die räumlich am nächsten da dran war. Mhm. Du hattest ja eben auch geteilt, hey, manche Sachen ganz zu Beginn habe ich gar nicht so mitbekommen. Da haben sie mich vielleicht auch außen vor gelassen oder geschützt. Und jetzt warst du aber die Person, die ja räumlich am nächsten dran war. Hattest so dieses Gefühl von, okay, ich habe ja jetzt eine Verantwortung, mhm, verstärkt?
Ja und nein. Also, weil auf der einen Seite war ich ja weiterhin der 7 Jahre jüngere Bruder, wo ich quasi weiterhin meinen großen Bruder als Vorbild hatte. Das heißt, ich habe ihm auch extrem vertraut. Und wir haben damals oder über die Jahre dann den Begriff so geprägt oder den Satz so geprägt, wir können dir vertrauen, aber nicht der Krankheit, was ultra schwierig ist zu unterscheiden manchmal. Und das war dann so, ich bin zu ihm gezogen, hat da schon in der WG gewohnt. Dann hat er die Idee gehabt, zum Thema Stress was zu machen, dann habe ich ihn da unterstützt. Und nach so ein paar Monaten ging die nächste depressive Episode los und es ist so schrittweise gewesen.
Da möchte ich auch ganz kurz nochmal für alle HörerInnen einhaken. Ne? Sowas kommt, ist ja ein Prozess. Du hast es ja auch gerade gesagt, schrittweise. Und das ist ja auch manchmal schwierig zu erkennen, spricht die Person oder spricht die Krankheit? Ne? Also auch, ja, ich vertraue dir, aber nicht der Depression. Aber zu unterscheiden, was bist du und was ist die Depression, ist ja auch wahnsinnig schwierig. Und ich finde es so schön, wie du das auch sagst. Ne? Dein Bruder war dein Vorbild und er ist auch dein Vorbild geblieben. Er ist halt trotz Depression und auch Leid, also natürlich kann man trotz Depression, verstehe mich nicht falsch, aber trotz, hey, der ist auch mal schwach, aber der ist für mich trotzdem mein Vorbild. Und der, ne, das ist er ja geblieben. Und gleichzeitig aber dann auch zu erkennen, oh, da gibt's, das kann auch kippen und da muss sich die Verantwortung vielleicht auch jetzt wechseln. Und diesen Moment zu erkennen, da muss ja, das ist ja, da kannst du ja den Finger nicht drauflegen und sagen, so ist es jetzt.
Ja. In der Phase hat, also auch da wieder, ne, wie viel habe ich mitbekommen? Wir haben zwar zusammen gewohnt, aber am Ende kannst du die Tür zumachen von dem Zimmer und dann siehst du die Person einfach nicht viel. Dann bekommst du nicht so wahnsinnig mit und dann fragst du mal, wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Mhm, so. Ich habe das, der erste Moment, als ich gemerkt habe, da ist jetzt gerade was im Argen oder wo ich so gemerkt habe, das könnte irgendwie komisch sein und das muss kein Anzeichen dafür sein. Das habe ich nämlich heute auch, das mache ich heute häufig so, war, dass Jakob dann zu Silvester nicht rausgegangen ist und was gemacht hat, sondern einfach in seinem Zimmer war und früh schlafen gegangen ist. So hat er es zu mir damals gesagt. Keine Ahnung, ob es wirklich so war. Das habe ich jetzt die letzten Jahre auch immer gemacht. Ich bin früh schlafen gegangen, um früh aufzustehen, um dann im nächsten Tag, bei mir dann war jetzt früh surfen zu gehen. Aber es ist nicht so wichtig. Das heißt, es ist jetzt per se, lässt sich nicht sagen, oh, wenn jemand das macht, dann ist es das. Aber das im Nachhinein konnte man merken, okay, da geht's eigentlich, ging es gerade so los damit. Und dann haben wir quasi, wir wussten jetzt, ja, ist jetzt ja nicht mehr das erste Mal gewesen, was man eigentlich auf der Theorieebene alles machen kann. Sport, bewegen, raus, Dankbarkeitstagebuch, Dankbarkeit, immer wieder über die Themen reden, Meditation, Atmen und so weiter und so fort. Gesunde Ernährung, all diese verhaltenstechnischen Sachen, die er ja alle gelernt hatte und die er dann auch angewandt hat. Und trotzdem gab es auch so, ist es halt einfach dann, also ich weiß noch genau, dann waren wir in der WG und dann ging es nämlich gut und dann meinte ich, komm, geh doch joggen. Und dann habe ich ihn irgendwie, keine Ahnung, ich keine Gewährleistung, weil es ist Erinnerung, aber für mich hat sich angefühlt wie eine Dreiviertelstunde, dass ich da auf ihn eingeredet habe, dass er doch jetzt rausgehen soll und joggen soll. Für mich war das keine Option mitzugehen, weil ich selber damals nicht gejoggt bin und das auch damals hat es mir wehgetan, wenn ich gejoggt habe. Mittlerweile kann ich das. Aber das heißt, jetzt habe ich mich gerade gefragt, nämlich warum bin ich einfach mitgegangen? Das war keine Option, weil ich es nicht gemacht habe, weil ich es nicht konnte. Weil ich immer, wenn ich gejoggt bin, hatte ich Probleme. Das heißt, er hat nach einer Dreiviertelstunde hat er eingewilligt und gesagt, ja, ich gehe jetzt joggen. Also einfach diese Trägheit übergangen. Das ist einfach eine extreme Schwere. Dann war ich zu Hause, habe irgendwas gemacht, kam er nach so einer Stunde wieder und meinte, ja, ich habe es bis zum nächsten Dunkin' Donuts geschafft, habe dann da die Donuts gegessen, saß da eine Stunde und bin jetzt zurück. Und da habe ich so gemerkt, okay, krass, mein Machtbereich hier ist very, very limited. So, ich kann jetzt mein Bestes geben, ich kann ihn unterstützen, aber ich bin nicht die richtige Person, die ihn da rausholen kann. Ich bin nicht sein Therapeut, ich habe nicht das Wissen und selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht können, weil ich nicht die richtige Person bin und es ist sehr, sehr gering, was ich tun kann. Und dann war damals immer so mein Ziel, okay, was ich tun kann, ist A, ihn lieben, ihm zeigen, dass ich für ihn da bin und am besten irgendwie dazu bringen, dass er sich professionelle Unterstützung holt. Und nicht nur irgendwie zur Therapie gehen, was er auch gemacht hat, aber bei ihm in den Phasen war das dann so, dass es dann einfach wirklich, dass er in die Klinik geht. Weil von dem Mal davor und so proven Klinik ein paar Monate und dann ist er da raus. Und zwar komplett raus. Dann ist es auch durch. Dann haben wir das nicht mehr. So. Und es ist aber ultra schwierig, weil für mich gewesen, weil ich will ihn motivieren, ich will ihn pushen, ich will ihn dazu bringen und ich will ihn aber auch nicht bevormunden und vor allem auch nicht von mir wegstoßen, dass ich das Gefühl habe, er wird mir nichts mehr erzählen danach und er macht quasi zu. Und diese Balance zu halten, also ich weiß noch, ich kann mich noch dann Jahre später an eine Szene erinnern, da lief die Firma schon sehr erfolgreich und wir hatten dann Seminare vor uns und dann saßen wir da in einem Park in Charlottenburg auf so einer Bank, alles um uns herum grün. Und ich hatte ihn quasi schon so weit, dass wir gesagt haben, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir die Seminare verschieben. Wir verschieben die nach hinten, das verstehen alle Leute, das ist gar kein Problem. Und du hast jetzt den Raum und die Zeit, in die Klinik zu gehen. Und dann hat er quasi ja gesagt und dann aber doch irgendwie wieder nein. Und da habe ich mich heute gefragt, fuck, wäre ich da nicht noch, was wäre, wenn ich da nicht so verständnisvoll gewesen wäre, sondern mehr härter und mehr stärker. Und es ist natürlich jetzt so, keine Ahnung, vielleicht hätte er dann danach gar nicht mehr mit mir kommuniziert und zugemacht und ich hätte ihn quasi in der Kommunikation und dem, dass ich überhaupt da sein kann, verloren. Weiß ich nicht, aber das ist so eine Sache, wo ich so denke, fuck, hätte ich das mal gemacht, weil danach hat er das noch hingeschoben mit der Klinik und es hat nochmal so viel Leid hervorgerufen bei ihm und so viel Schwere und Tiefe und das ist einfach, das wäre verhinderbar gewesen. Und es ist auch nicht einfach, also ich verstehe das auch total, dieses Gefühl von fuck, ich komme nicht alleine klar, in Anführungsstrichen, obwohl ich in der Theorie alles weiß. Und wir haben das dann jetzt in den Jahren später, haben wir das immer so formuliert, und das war auch aus einem Video, was der Jakob zum Beispiel aufgenommen hat, nach einer depressiven Episode, deshalb kann ich das ganz gut erzählen, dass all das Thema Sport machen, Dankbarkeitstagebuch machen, Dankbarkeit machen, meditieren, gesund ernähren, mit Freunden treffen, so viel möglich raus in Bewegung und so weiter und so fort, hilft zu einem gewissen Grad. Aber wenn wir uns vorstellen, das ist wie ein Fußballer, der macht Lauftraining, der macht, dehnt sich, der bereitet sich vor und so weiter und so fort. So, das ist alles total sinnvoll und richtig, damit er sich nicht verletzt. Und das ist auch richtig und wichtig und funktioniert auch, nach einer Verletzung wieder um reinzukommen. Aber es gibt Momente im Leben, wo du dir das Kreuzband gerissen hast. Da bringt dir Dehnen nichts mehr. da bringt dir denen nichts mehr, da musst du quasi zum Arzt gehen, der operiert dich und du willst, würdest ja auch niemals auf die Idee kommen, dich selber zu operieren. So, und so haben wir das damals so ein bisschen gesehen und da ist auch, am Ende ist es auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie intensiv die Verletzung am Ende ist. Und damit quasi die Verletzung am Bein, kann ich das jetzt einfach durch abwarten und dann konservativ behandeln und dann wird es wieder gut, wenn ich mich viel dehne und so weiter. Das gibt es auch ganz häufig. Oder ist die so schwer, dass ich das nicht machen kann und dass ich operiert werden muss? Und genau das Gleiche ist beim Thema Depression, weil Depression ist nicht gleich Depression, sondern da gibt es halt extrem verschiedene Intensitäten und Tiefe und Schweren. Und bei Jakob war das häufig halt einfach, dann ist es immer schwerer geworden, je länger man abgewartet hat. Je länger er nicht in die Klinik gegangen ist. Und das damals dann zu verstehen und damit auch zu verstehen, okay, die Sachen, die wir da lehren an Stressbewältigung, an Mindsets, an die guten Dinge sehen in schlechten Momenten und all das Wissen, was da damals schon extrem vielen Menschen geholfen hat, ist nicht falsch. Es ist nur an der Stelle nicht mehr das Richtige gewesen. Das ist quasi einfach, das ist das Dehnen, das ist das Lauf-ABC, das ist das gesunde Ernährung, das sind die Sachen, die dazu führen, dass wenn ich gesund bin, dass ich auch gesund bleibe. Aber wenn ich da einmal wirklich in der Schwere verletzt bin, dann ist das, reicht es alleine einfach nicht mehr. Und das zu verstehen, war krass. Das war wirklich, das war ein krasser Prozess. Und diese Akzeptanz damals auch für mich, und das ist auch eine Sache, die mich bis heute begleiten, so, ich musste massiv lernen, ich kann nur bis zu einem gewissen Grad Einfluss nehmen. Mit 17 damals schon. Ich habe meinen Bruder leiden sehen und ich konnte nichts machen. Aber du kannst dir ja vorstellen, wenn die Person, die mit der beste Freund ist, der ganz eng mit dir verbunden ist, wenn du die leiden siehst, dann willst du ja was machen. So, und da willst du ja die ganze Zeit helfen, aber du kannst, ich konnte bis zu einem gewissen Grad einfach so, ich war einfach nicht die richtige Person, es war nicht der richtige Kontext, ich hatte nicht das Wissen, die Fähigkeiten und vor allem, selbst wenn ich es gehabt hätte, wäre ich nicht die richtige Person gewesen, sondern das ist dann Therapie, das ist dann in der Klinik und das ist bis heute, bringt es mir extrem viel, diese Fähigkeit zu akzeptieren, wenn ich was nicht ändern kann, weil das einfach extrem viel Leid erspart und mich dafür sorgt, dass ich mich über Dinge aufrege, die ich nicht verändern kann. Und gleichzeitig kann das auch, wenn das übertrieben ist, und das habe ich auch manchmal bei mir, und deshalb ist es immer so spannend, weil all die Sachen, die man so da rauszieht, die haben auf der einen Seite einen Impact, der total positiv sein kann, aber wenn es aber zu viel ist, dann hat es auch einen total negativen Impact, also im Sinne von, dass es mein Leben eher schwerer macht als einfacher. Und in dem Fall kann das auch eine erlernte Hilflosigkeit sein. Also weil wenn ich das zu extrem manchmal denke, dass ich sage, ja, kann ich nicht ändern, dann denke ich, kann ich nicht ändern. Dann übertrage ich es möglicherweise auf Dinge, die ich ändern könnte, wenn ich mich nur noch mehr anstrenge und dranbleibe und reingehe und pushe. Und deshalb kann das manchmal zu schnell sein, dass ich reingehe und sage, ja, kann ich gerade nicht ändern. Ist jetzt so, wie es ist. Und da auch wieder immer die Balance zu finden, ist kein einfaches Ding.
Das verstehe ich. War da, also du hast ja auch vorhin gesagt, dass du gelernt hast, extrem gut auf dich selbst zu achten oder dich nicht zu überfordern, durch eben die Krankheit deines Bruders, weil gesagt wurde, ja, es war einfach zu viel, er hat zu viel gemacht. Mhm. Na, und wenn es zu viel wird, dann kommt ein neuer Schub. Mhm. Und du hast auch geteilt, deswegen passt es sehr gut jetzt an diese Stelle, dass es natürlich auch was Gutes ist. Du guckst darauf, dass es dir gut geht, aber dass du auch manchmal vielleicht zu wenig, ich weiß jetzt nicht, ehrgeizig ist das falsche Wort, aber vielleicht zu defensiv bist bei Dingen. Wie oder war da, also wahrscheinlich ja, aber wie groß, also war da eine Angst, selber krank zu werden? Das hast du ja eben schon beantwortet durch dieses Verhalten. Aber wie groß war die Angst? Schwingt die da mit bei dir? Also das jetzt, wenn man so nah dran ist und es ist dein Bruder und er führt irgendwie auch damals ähnliche Leben, Genetik, war da eine Angst, ey, das kann mir auch passieren? Und war die groß? Oder war eher der Fokus auf deinem Bruder? Oder beides? Und wie sehr bestimmt es dein Leben noch? Mhm. Weißt du, diese Angst?
Ja. Ja und nein. Ich hatte eher von Anfang an das Gefühl, dass ich quasi den Warnschuss früh genug mitbekommen habe. Dass ich quasi rechtzeitig realisiert habe, warte mal, es geht nicht darum, überall einzeln zu schreiben, sondern ich kann auch mit einer +2 zufrieden sein. Literally, was ich damals dann gedacht habe, was den Unterschied gemacht hat
auch
zwischen...
Auch mit einer 4, Leute.
Ja, genau. Aber das ist ja auch total random, weil es mir halt einfach aus reinem Zufall leicht gefallen ist, zu lernen. Da habe ich ja nichts für getan. Also das ist ja nicht, habe ich mich ja nicht dafür entschieden, sondern mir fiel Lernen leicht und ich wusste, wenn ich mich hinsetze, kann ich eine 1 überall bekommen. Und dann aber dann zu verstehen, okay, wenn ich mich ein bisschen weniger hinsetze, ein bisschen mehr schlafe, dann ist es auch mit einer 2 okay und ich habe ein bisschen weniger Stress in allem. Mhm. Und das heißt, ich habe damals wirklich so das Gefühl gehabt, okay, ich habe quasi vor mir mein gesehen, wie mein Leben hätte passieren können, wenn, weil Jakob quasi vielleicht mir so viel abgeguckt hatte. Und ich habe quasi rechtzeitig gemerkt, da gibt es noch mehr und ich muss auf mich achten und ich darf immer sanft zu mir sein, ich darf immer Verständnis für mich haben. Und darum hatte ich da wenig Angst in dem Sinne, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das rechtzeitig mitbekommen. Aber das ist halt trotzdem, das ist so tief drin, wahrscheinlich ist da bestimmt eine Angst drin, auch die halt dann sagt, nee, auf mich aufpassen. Und mittlerweile ist es auch was, wo ich einfach, was halt weiterhin auch verstärkt wird durch diese Verbindung mit Vergänglichkeit so und auch richtig krass, ich habe dann auch gemerkt, so okay, fuck, wenn es mir jetzt gut geht, wenn ich nicht krank bin und jede Person quasi, dann will ich jetzt auch lernen, dass ich den Moment und das Hier und Jetzt auch so vieles, wie es geht, genießen kann. Dass ich quasi das auch wertschätze, dieses Geschenk Gesundheit. Hm. Und dieses Geschenk, dass ich jetzt gerade einigermaßen mit normalen Herausforderungen zu tun habe. Dass ich mir keine krassen Sorgen machen muss. Dass ich einfach gesund bin. Und dass ich, das ist eine der Sachen, die mich, so und das zum Beispiel jetzt auch in meiner jetzigen Arbeit weiterhin mit meinem Hauptding, was mich antreibt, dass ich bei mir das immer wieder rauskriege und quasi auch bei anderen Menschen dabei unterstütze, dieses Geschenk von mentaler Gesundheit voll auskosten zu können und auch dahin kommen zu können. Und weiterhin, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit reduzieren, krank zu werden? Und am Ende ist es immer nur ein Wahrscheinlichkeitsspiel. So, du kannst dein Bestes tun und dann kommt es darauf an, wie vulnerabel bist du dafür? Und ich bin jetzt mittlerweile fast 30, ich habe das jetzt noch nicht gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist relativ gering mittlerweile. Sonst wäre das wahrscheinlich früher schon gekommen. Vor allem in der Kombination mit, dass ich halt so aware bin dazu und dann ganz schnell mal die Bremse ziehen würde. Und ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, wo ich, nachdem wir dann auseinandergegangen sind, nach 7 Jahren gemeinsamer Firma, wo wir quasi die am Anfang gemacht haben und gesagt haben, wir wollen die so aufbauen, dass wir das Leben genießen können und dass die Wahrscheinlichkeit reduziert ist, dass Jakob krank wird. Und das hat sich dann zum Beispiel gezeigt, indem wir am Anfang bei uns in der WG saßen. Es war 15 Uhr, Sonne schien rein im Sommer und haben uns gefragt, was würden wir eigentlich jetzt tun, wenn wir jetzt schon massiv erfolgreich wären? Ja, dann würden wir jetzt rausgehen, Basketball spielen. Könnten wir das jetzt auch schon machen? Ja. Okay, dann machen wir es doch. Warum warten? Warum muss ich damit warten? Das ist immer wieder dieses, warum muss ich damit warten? Was von den Sachen, die ich mir erst erlauben würde, wenn ich das und das erreicht habe, kann ich eigentlich jetzt schon machen? So, wer sagt denn, dass ich das erreicht haben muss? Und das muss natürlich gehen, finanziell, zeitlich, was auch immer. Aber es ging damals. Wir hatten keinen extremen Druck drin, weil wir damals, ich hatte Geld bekommen vom Wasserball, weil ich noch was dabei gespielt habe zum Zeitpunkt, ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern, hatte ich irgendwie 1.000 Euro als Student, damit konnte ich zwar nicht essen gehen, aber als Student habe ich mich gefühlt wie der König, im Sinne von, dass ich dass ich mir keine Sorgen machen musste und dass ich im Einkauf schon manchmal auch was nehmen konnte, was nicht das günstigste war, aber meistens schon. Das und jetzt habe ich einmal den Faden verloren, was ich dahinter noch sagen wollte. Ach so, genau. Und dann, kurz bevor ich die Firma verlassen habe, Firma verlassen, Firma gegründet mit dem Ziel, wir wollen so weit es geht das Leben genießen, Beispiel mit dem Basketballspielen. Das haben wir dabei zwischendurch, glaube ich, ein bisschen verloren. Auf dem Weg wegen Erfolg, wegen geilen Sachen haben wir beide dann so teilweise, glaube ich, den Kontakt zu diesem Ursprung, dass wir das so bauen, wie es aufbauen, dass es richtig ein richtig geiles Leben für uns garantiert und dass es immer genauso wichtig ist, haben wir, glaube ich, so ein bisschen dabei verloren. Und dann haben wir nach 7 Jahren festgestellt, wir wollen in verschiedene Richtungen. Ein Beispiel war, für Jakob war es wichtig, als alles vor Ort ist, stattfindet, dass es gemeinsam und für mich war es wichtig, digital unterwegs sein. Ich hatte schon davor 2 Jahre in Italien gelebt, hat Blut geleckt, in der Welt zu leben und wusste, ich will eigentlich nicht in Berlin bleiben, ich will unterwegs sein. Und das hat zum Beispiel einfach schon mal nicht zusammengepasst. Und in dem Moment dann haben wir gemerkt, wir gehen in verschiedene Richtungen. Der Moment war krass, weil du gerade sagst, auch beschützen. So. Ein Teil von mir wollte immer das so machen, dass es gut klappt für Jakob. Und ich hätte, also der erste dann initial auf mich zugekommen und meinte, hey, lass uns mal reden, vielleicht kann es sein, dass wir getrennte Wege gehen. Und da habe ich so gemerkt, krass, ich hätte mir das nicht mal erlaubt, weil es hätte sich für mich wie in Stich lassen angefühlt. Und dann hat er mir quasi die Erlaubnis gegeben, dass es eigentlich okay wäre. Und das war krass für mich, weil da habe ich erst einmal gemerkt, so, oh krass, da ist noch viel Verantwortung drin, dass ich so eine Verantwortung übernehme, die nicht meine ist. Eine Verantwortung übernehme, die verständlich ist, die ich übernehme, da darf ich mich von lösen. Wir sind eigenständige Personen, natürlich bin ich da für dich, aber ich muss dafür nicht in der Firma sein. Und
wir müssen dafür nicht den gleichen Lebensentwurf leben.
Genau, und das hat sich auch zum Beispiel gezeigt, indem wir nach einer depressiven Episode, da war davor noch zu viel von Jakob abhängig und dann mussten wir mit allem stoppen. Und dann habe ich da gab es die erste Stress-Coaches-Bildung, die wir gemacht haben und dann mittendrin mussten wir mit allem stoppen und dann habe ich Gott sei Dank Leute gefunden, die dann erstmal mit übernommen haben, zum Beispiel Mike gefragt habe, hey, wie sieht es eigentlich aus, kannst du mal einen extra Bonus-Live-Call geben für unsere Ausbildung gerade, weil wir müssen die gerade pausieren, wir müssen gerade Zeit überbrücken. Und danach war so, okay, krass, wir müssen es unabhängig machen. Also wir müssen dafür sorgen, dass es nicht abhängig ist von Jakob, damit, das ist auch so dumm, dass wir das vorher nicht realisiert haben.
Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen, Hörer, die euch jetzt noch nicht kannten. Ne? Also ihr habt damals, hast du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, eine Firma gegründet, die erstmal mit dem Gedanken, was können wir tun, damit Jakob nicht wieder krank wird. Oder generell Menschen.
Ja, also ich glaube, das war ein großes Ding für mich auch.
Für dich. Interessant.
Ich glaube, Jakob war noch auch sehr angefixt, das Erfolg und das Großmachen. Und es ging darum, einfach das Wissen, was er jetzt, er hat quasi nach der ersten depressiven Episode ganz viel Wissen aufgesaugt und gemerkt, ah, krass, das kann ich alles ganz anders machen und da kann ich das lernen und das kann ich lernen und das will ich weitergeben.
Also quasi das, was du auch vorhin so bildlich erklärt hast, alles das, was man machen kann, wenn man sich überdehnt hat, ja, bleiben wir bei diesem Sportbeispiel, ja, aufwärmen, also dass es einem gut geht bis dahin, diese ganzen Tools, die er da gelernt hat, die weiterzugeben. Und du hattest das ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, für ihn war aber auch wichtig quasi Unternehmertum. Da hatte er Bock drauf auch, genau, was ja auch vollkommen legit ist. Ja.
Ja, voll.
Und du warst aber eigentlich, und das ist interessant, deine Mission war eher, ich möchte, dass mein Bruder so wenig wie möglich krank wird und dass wir dafür die Umstände schaffen.
Ja, und also ich glaube, das war definitiv eine Motivation. Mhm. Natürlich war ich auch ultra angefixt davon, dass es geil funktioniert hat, dass ich ihn da unterstützen kann, dass wir da was machen können, was besonders ist. dass wir da einen besonderen Weg gehen können und auch einen Lifestyle kreieren können. Also ich habe das jetzt, ne, das ist jetzt schön umschrieben, aber das bedeutet ja auch, wir können einfach einen Lifestyle kreieren für uns, der dafür sorgt, dass wir nicht von
hasseln müssen.
Genau, dass du nicht den ganzen Tag arbeiten musst und eigentlich keine Zeit mehr hast für andere Dinge, sondern dass du den so aufgliedern kannst, dass du einfach viel Zeit für Sport hast, viel Zeit für Genuss hast und so weiter.
Plus auch noch mit einer guten Sache, weil die Sachen, die ihr da weitergegeben habt, sind ja tatsächlich genau diese Präventionssachen, von die ihr ja selber auch erlebt habt. Hey, wenn wir das und das machen, dann können wir vermeiden, dass es vielleicht hinterher kippt. Das ist nicht ein Garant, das muss man ja auch mal sagen.
Depression, ja, aber das haben wir damals gedacht.
Das habt ihr gedacht.
Ja,
ihr habt gedacht, dann kommt es zu keiner Depression.
Ja, genau. Wir haben am Anfang gedacht, das ist, damit wird das jetzt, der, jetzt ist die Magic Sauce ist jetzt gefunden. Das, das Ding war vorher noch nicht bewusst. Da ist jetzt, wir haben so viele powervolle Tools jetzt gerade festgestellt, die es gibt. Und das haben wir am Anfang auch noch so mitgegeben quasi. Und dann aber selber verstanden, okay, krass, der Machtbereich wieder. Was kann ich eigentlich tun? Und deshalb sage ich heute, ich kann die Wahrscheinlichkeit reduzieren und erhöhen, indem ich all diese Tools mache. Und die sind extrem powerful im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewältigung, Achtsamkeit. Da kann man so, so viel machen. Und trotzdem ist das Einzige, was du tun kannst, was du machst, ist, du reduzierst oder erhöhst die Wahrscheinlichkeit, wenn du es machst, wenn du es nicht machst. Dann kommen halt extrem viele andere Sachen noch dazu, die einen Einfluss haben und die du nicht bestimmen kannst. Und das kann sowas zum Beispiel sein wie Corona. Dann bist du plötzlich, siehst du nicht mehr so viele Menschen. Oder das sind Genetik. Mhm. Wie vulnerabel bist du dafür? Mhm. Das können Kindheitstraumata sein, die dann Sachen auslösen, wo du auch manchmal wenig, du kannst da viel machen. So, aber es ist einfach ganz, ganz viele andere Dinge noch dazu.
Und oh, jetzt habe ich so viele Fragen. Ich komme mal erstmal zu meiner Ursprungsfrage. Wie, also ihr, um das den Hörern nochmal zu erklären, ihr wart ja dann sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Die Firma ist ja immer noch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Du bist ja jetzt nicht mehr drin. Aber es ist sehr erfolgreich gewesen. Und Jakob war, jetzt komme ich selber schon durcheinander, Julian Jakob, quasi der Frontmann, der Mann an der Front. Er war derjenige, der vor der Kamera gesprochen hat. Er war derjenige, der die Seminare gegeben hat. Mhm. Und du warst, ich sag's jetzt mal, Management, du warst das im Hintergrund oder der Unternehmer mit ihm zusammen. Okay, sag du.
Ja, ich habe quasi von Anfang an alle Sachen übernommen. Und dadurch haben sich meine Aufgaben immer wieder abgewechselt, die anstanden. Das heißt, am Anfang war das Kamera halten, dann war das Schneiden, dann war das Hochladen, dann war das Podcast alles im Hintergrund zu machen, dass Jakob sich nur hinstellen muss, ich drücke auf Aufnahme, er spricht die Sachen rein und danach hat er nichts mehr damit zu tun. Mhm. Dann wurde das später Verkauf, mit den Unternehmenskunden telefonieren, die Verkaufsgespräche führen, die Sachen einfädeln, die Workshops und Seminare und Keynotes verkaufen an Unternehmen. Dann war das Verkauf im Privatpersonenbereich, dann war das Marketing. Jakob hat da überall auch immer mitgemacht. Aber ich habe quasi die Sachen übernommen und gleichzeitig auch, aber, und das ist auch krass gewesen von Jakob, er hat mich immer wieder gepusht, auch selber zu lehren, selber da reinzugehen, um mit Menschen zu arbeiten und hat dann zum Beispiel mich immer wieder reingebracht am Anfang als Co-Trainer in die Seminare bei Unternehmen und dann bei den Privatpersonen Unternehmen später einfach, also Co-Trainer am Anfang habe ich zum Beispiel, saß ich einfach nur da und habe, wenn mir was eingefallen ist, was gesagt, das kann dann sein, wir haben in 4 Stunden und ich habe 5 Sätze gesagt. So, und dann irgendwann bist du später, dass wir dann Seminare mit 100 Leuten hatten im Raum. Und er hat wahrscheinlich 60% gemacht und ich habe 40% gemacht. So, und
da habt ihr das dann schon geswitcht. Ich kam jetzt eben nur drauf, weil du ja gesagt hattest, hey, dann haben wir gemerkt, als er dann wieder mal eine Episode hatte und wir die Zeit überbrücken mussten, da kamen wir dann drauf, ja, es ist ja eigentlich auch Schwachsinn, dass alles an ihm aufgehangen ist. Ne? Und egal, wie sehr du im Hintergrund dich um alles kümmerst, dass eben, also dass sein Bereich, dass er nicht noch extra Aufgaben hat, es war einfach zu viel. Und wenn eine Episode da ist, dann passiert nichts in der Firma. Und da habt ihr dann gemerkt, weil, und es wurde ja auch richtig groß, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja eine, im positivsten Sinne, eine Maschinerie, die ihr da an den Start gebracht habt, die zu stoppen, ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also zu sagen, okay, wir drücken jetzt hier den Knopf, es wird zu viel, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und wir hatten ja eben schon mal, da hattest du erzählt, überhaupt zu erkennen, hey, selbst wenn man keine Firma hat, selbst wenn man nicht 1000 Verantwortungen hat, zu sagen, hey, oh, da könnte sich was anbahnen, wir drücken jetzt mal auf Stopp und ich drücke in meinem Leben auf Stopp und gehe in die Klinik, ist schon schwer. Und dann hast du da eine Gewerkschaft mit, weiß ich nicht, so viel Verantwortung, Mitarbeitern. Das hat es ja wahrscheinlich nicht leichter gemacht, die Stopptaste zu drücken, oder?
Nee, total. Also, wir waren in dem Moment, wo die Stresscoach-Ausbildung dann war und dann, wie ich dann quasi andere Leute rangeholt habe, die das erstmal mit übernommen haben, waren wir vielleicht so 5 Mitarbeiter, 6, irgendwie sowas. Später, als ich rausgegangen war, waren wir so 15. Also es ist immer noch alles sehr moderat und klein im Kontext von Unternehmen. Aber trotzdem natürlich auch
verantwortlich. Aber in eurem Bereich, das darf man schon sagen, seid ihr schon, man kennt euch, sagen wir so, mal so.
Ja, genau. Und ja, dann war das wirklich so ein, ja, natürlich muss das alles so aufgebaut werden, dass das unabhängig funktioniert und dass Jakob jederzeit einfach einmal raus sein kann. Nicht, dass wir damit planen, dass das passiert und dass wir uns das wünschen, im Gegenteil natürlich, aber dass es passieren könnte. Ja, dass es passieren könnte. Jetzt haben wir einmal hier die Klingel, die klingelt. Dass es passieren könnte, ist einfach das und dann, dass es dann nicht einfach zusammen, in sich zusammenbricht und vor allem auch, dass es dann einfacher wird, dass Jakob angehen kann und sagen kann, ich gehe jetzt einmal zur Seite, gehe jetzt einmal raus, nehme mir die Zeit zum Gesunden und da bricht nicht alles zusammen. Hm. Und das auch zu realisieren, so, oh fuck, das haben wir nicht gut gemacht davor. Und dann haben wir das immer mehr probiert und gemacht und mehr geschafft auch, ja.
Was mich immer so, was ich richtig gut fand, wie ihr kommuniziert habt, weil du hast eben ja auch gesagt, hey, am Anfang haben wir gedacht, wir haben jetzt hier die Methode gefunden, um damit Menschen gesund bleiben. So, und das Leben hat euch eines Besseren belehrt, so, also ne, es ist wahnsinnig wertvoll, was wir machen, aber es kommen eben auch ganz andere Faktoren noch dazu. Wir können die Wahrscheinlichkeit verringern, aber zu welchem Grad und so weiter, wissen wir nicht. Und ich fand es immer gut, ihr wart sehr transparent. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ihr das nicht kommuniziert habt. Ihr seid auch sehr offen mit der Situation umgegangen. Also es wurde kein Geheimnis daraus gemacht, oder? Dass Jakob eben die Depressionen hat. Wie war die Entscheidung dafür? War das bewusst? Und auch dieses Umlenken, ne? Man kommuniziert was nach draußen, man sagt, hey, jetzt ist das hier, we got the sauce. Und dann zu merken, ah, es ist nicht falsch, aber es ist auch eben nicht richtig.
Ja, also erstmal diese Erkenntnis hat auch viel Druck genommen und ist auch ganz wichtig, weil wir denken manchmal, dass wir, wenn wir nur alles richtig machen und ja, bloß genug meditieren und Dankbarkeitstagebuch machen und was auch immer, dass wir dann garantiert sind, dass wir nicht krank werden. So, und das kann dazu führen, dass wenn du krank wirst, dass du dann vielleicht denkst, ich habe was falsch gemacht. Ich habe es einfach nicht richtig gemacht, ich bin einfach nur blöd. Oder was auch immer. Und dann zu verstehen, ja, manchmal ist da einfach auch noch mehr, was nicht in meinem Machtbereich liegt. Und dann kann ich wieder neu entscheiden, wie gehe ich damit um. Und meine Verantwortung ist dann zu verstehen, was sind jetzt die Tools und was sind die Sachen, die jetzt funktionieren. Und das ist meistens, und deshalb sage ich das nochmal an der Stelle, man kann sich nicht zu früh Hilfe holen. So, das einfach macht einfach total viel Sinn, das nicht allein zu machen und die Experten dazu zu holen. Und ich bin auch kein Experte für Depressionen. Ich habe keine Therapieausbildung gemacht. Ich kenne mich mit Medikamenten und was auch alles nicht aus. Genau. Das Nummer 1. Nummer 2 mit der Kommunikation. Auch das hat sich verändert. Und da kann ich Jakob einfach nur ein riesiges Kompliment machen, weil das natürlich zu 100% in ihm war. Und ich habe auch vor diesem Podcast einmal mit ihm gesprochen, kann ich jetzt gerade da reden über die Themen. Und da haben wir zum Beispiel am Anfang, hat er in seinen Vorträgen immer gesagt, stressbedingtes Burnout. Oder Stresskrise hat er am Anfang sogar nur gesagt. Stresskrise und dann stressbedingtes Burnout. Und irgendwann später hat er dann gesagt, nee, ich kann das machen. Das erzählen. Und das war aber auch krass, weil es war so ein Moment, so nehmen wir uns die Glaubwürdigkeit weg. Nimmt sich Jakob die Glaubwürdigkeit weg als Person, als Frontbild davon. Aber als wir das dann festgestellt haben, wie ich es jetzt gerade genannt habe, so nee, die Tools sind nicht falsch, aber es ist auch nicht die Lösung für alles. Und wir können nur immer unseren Machtbereich bespielen. Und das ist ja auch geil und wertvoll und wichtig, den auszufüllen. Dann nimmt das auch ganz viel Druck raus. Und es hat eher dazu geführt, dass die, und das ist unfassbar krass gewesen, dass die Leute im Außen unterstützt haben und aber vor allem auch, dass es noch authentischer wurde. Also das Gegenteil war der Fall, wo wir dachten, okay, wenn wir jetzt erzählen, wenn Jakob jetzt erzählt, warum er jetzt ein paar Monate nicht irgendwie zu sehen war auf Social Media, im Podcast und in anderen Sachen irgendwie abgesagt wurden, dann, was ist da jetzt los? Und dann zu verstehen, nee, krass, im Gegenteil, die Leute haben sich nochmal mit ihm verbinden können, die Inhalte wurden noch interessanter und das Wissen wurde noch interessanter irgendwie. Das war schon krass, das war schon tief beeindruckend und das hat auch wieder was mit mir gemacht, was ich tief in mir trage. Und das sind zwei Sachen. Nummer eins ist, dass ich glaube, und ich will nicht verallgemeinern, aber das hat bei mir ausgelöst, dass Verletzlichkeit zu zeigen eigentlich immer richtig ist. So, also fast immer die richtige Lösung ist und die richtige Wahl ist und dass in meiner Erfahrung die Menschen im Außen viel, viel, viel verständnisvoller sind und viel, viel positiver reagieren, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Und das war einfach krass zu sehen und das finde ich bis heute noch wertvoll und einfach das auch mitzunehmen für mich als Motto im Leben generell einfach, dass ich immer wieder probiere, mich mit Leuten auch zu verbinden, indem ich Imperfektionen zeige und nicht einfach das so zeige, denke oder probiere zu zeigen, dass alles bei mir immer läuft und alles klappt. Und deshalb war es mir auch wichtig zu sagen, so all die Learnings, die ich hier rausgezogen habe, die haben sowohl einen Vorteil, aber die haben auch einen krassen Nachteil, wenn es zu übernimmt und wenn ich das, und das passiert, das ist auch 100% auch schon passiert, also dass ich gerne mehr und voll durcharbeiten würde und dann aber das Gefühl habe, nee, das stoppt mich jetzt und das ist auch okay, aber es ist einfach, die Lösung ist eigentlich, die Wahl zu haben und nicht gesteuert zu sein von dem, was in mir ist. Also Wahl zu haben mit dem Akzeptieren, die Wahl zu haben mit dem Durcharbeiten auch mal oder nicht. Und das ist das Spannende und nicht, dass automatisch was übernimmt und mich dann quasi einfach bestimmt. Und das andere ist ein krasses Ding, es geht in die Richtung toxische Positivität. Und zwar, das hatten wir ja schon ein, zwei Mal angesprochen, dass ich am Anfang immer gesagt habe, dass wir festgestellt haben danach, oh, das war gut. Also es hat einfach ganz viel positive Sachen, wir haben ganz viel gelernt, es hat ganz viel hervorgeholt und es hat sich so alles, damals gab es ja vielleicht, das kennt vielleicht der ein oder andere diesen Satz, alles hat einen Sinn. Alles hat einen Sinn, alles wird Sinn ergeben, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Und das habe ich damals auch krass gefühlt. Das hat mir geholfen. Das habe ich immer wieder gesagt. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen können, es wird alles einen Sinn haben und das wird alles einen Sinn ergeben. Und es hat es in den ersten Malen auch immer. Es hat danach immer festgestellt, okay, krass, das hat ganz viel. Und wenn es jetzt gewesen ist, dass wir festgestellt haben, nach dem zweiten Mal, das ist nicht das Allheilmittel und wir stellen fest, wir können nur die Wahrscheinlichkeit und unseren Machtbereich bespielen, ist total wichtig in der Message, wie wir rausgehen und was wir Menschen mitgeben, weil das sonst unfassbaren Druck, der nicht aushaltbar ist, bei den Leuten mitgibt, dass sie denken, ich habe es einfach nur falsch gemacht oder ich bin falsch. So, das war total sinnvoll. Und irgendwann aber zu verstehen, ja gut, aber es gibt auch Momente, es gab depressive Episoden, wo ich danach dachte so, fuck, es war einfach unnötig. Also ich hab's ja, wir haben es ja jetzt verstanden. So ist jetzt einfach, hätte einfach nicht sein müssen. So ist ja einfach nur unnötig zu viel Leid für den Outcome, der sich nicht gelohnt hat. Und das einfach einmal auch, hat nochmal bei mir ein Verständnis hervorgerufen. So dieses, habe ich ja vorhin gesagt, so, es gibt auch Sachen, die gehen nicht gut aus. So, also Vergänglichkeit zu akzeptieren und anzunehmen. Und das andere, es gibt auch Sachen im Leben, da kann ich was Gutes drin sehen, wenn ich suche. Ich kann da auch positive Sachen drin sehen. Aber es hat sich trotzdem nicht gelohnt. Das ist einfach trotzdem nicht wert gewesen. Und das kann jeder wahrscheinlich nachvollziehen, der halt schon was Extremes in dem gehabt hat, wo er gesagt hat, so ja, das hätte ich lieber nicht erlebt. Einfach, war es einfach nicht wert. Und da muss man halt mit aufpassen, weil in dem Kosmos von Persönlichkeitsentwicklung gibt es das halt manchmal, dass man so sagt, ja, alles hat einen Sinn. Und es ist ja auch so ein bisschen auch aus der Religion. Und wenn man, also das ist ja auch so, Gott hat einen Plan mit dir und du kannst es nur noch nicht sehen. Das hat extrem viele Vorteile, aber das führt dazu, dass ich daran glaube, dass das sinnvoll ist irgendwo. Und es führt aber, kommt aber halt in Grenzen in gewissen Momenten. Und das zu akzeptieren ist ein hartes Ding, weil das bedeutet ja, das Leben ist nicht fair immer. Weil wenn es fair wäre, dann würde ja alles zu mir zurückkommen. Ah, geil. Ja, dann. So, aber das ist auch tatsächlich in der Psychologie eine eigene Problemfeld, die so genannt wird, als wenn Leute zu sehr glauben, das Leben ist fair, dann kommt es an einen krassen Moment, wo sie verstehen, das ist es nicht, und dann ist es so ein krasses Wieso. Und dann warte ich vielleicht auch ab, dass es jetzt mir zurückkommt, und statt ins selber ein Handeln zu gehen und zu sagen, nee, das ist nicht fair, aber ich mache jetzt das Beste draus. Ist nicht meine Schuld, dass es passiert ist, aber ich habe die Verantwortung, es zu lösen. Das war zum Beispiel auch ein Satz, der krass ist. Dieses, ist nicht meine Schuld, dass es passiert ist. Ich habe mein Bestes gegeben und mein Bestes mit dem Wissen, was ich hatte, mein Bestes mit dem, was ich wollte, ist nicht meine Schuld, dass es passiert ist. Aber ich habe die Verantwortung, jetzt für mich einzustehen und dafür zu sorgen, dass das Bestmögliche jetzt wieder getan wird.
Ich finde es auch so wahnsinnig wichtig, das auch ja, zu unterstreichen. Ne? Also alles hat einen Sinn und nichts passiert ohne Grund. Ja. Also nee, das hat seine Grenzen. Und das hat auch ganz viel mit also dann, ich kann auch erst in die Eigenverantwortung gehen, wenn ich diese Grenzen auch erkenne. Und manchmal kann ich nicht mal in die Eigenverantwortung gehen, weil manchmal ist das Leben auch so fucking unfair, dass mein Handlungsspielraum trotzdem sehr, sehr klein ist. Ne? Es ist für uns, die wir hier leben, noch anders. Ja, aber geh mal ein paar Flugstunden woanders hin. Und ich finde, da müssen wir wirklich auch aufpassen mit dieser toxischen Positivität, oder es ist ja schon fast Gaslighting, ne? Sag mal einem Menschen, der wirklich krank ist, ach Mensch, alles hat einen Sinn. Es ist so, ja, okay, nicht jedes Leid hat einen Sinn. Ja. So, und manchmal ist es unfair, und das Beste, was man da machen kann, ist, das ist hart, das zu akzeptieren. Und es würde mich auch interessieren, wie das Gefühl für dich da war, weil zu merken, hier ist unnötiges Leid. Den Menschen, den ich sehr, sehr liebe, trifft das gerade. Also der leidet unnötig, mein Bruder leidet am meisten. Aber natürlich meine Eltern leiden, ich leide.
Ja.
Na, und eben zu sehen, ey, das ist unfair, dass uns das jetzt trifft.
Ja, also in erster Linie trifft es Jakob.
Absolut, so, aber also, das ist ja der Mensch, den du liebst auch, ne?
Ja, voll. Und wie gesagt, das ist so, deshalb, da ist halt auch wieder das Unfaire, was aber auch total menschlich ist, der Gewöhnungseffekt, habe ich ja auch schon genannt. Und man muss dazu sagen, in den letzten Jahren war ich immer weiter weg. Ich bin ja dann irgendwann auch nach Italien gezogen, also 5 Jahren wahrscheinlich war ich gar nicht mehr 100% immer in der Nähe. Teilweise ja, ich bin dann für Seminare dahin gekommen und so weiter. Also zum Beispiel, als wir dann auf der Bank in Charlottenburg saßen, ich weiß, dass ich in dem Jahr dann in dem Moment gar nicht mehr da war, sondern in Italien gelebt habe. Und deshalb auch das gar nicht so mitbekommen habe, in der Tiefe. Genau.
Aber weißt du, ich glaube, ganz oft ist es, ich glaube, das ist für die Hörer total, also auch für mich total nicht interessant, ist das falsch, aber ich glaube, was uns allen oft sehr schwer fällt, ist mitzufühlen, aber nicht mehr zu leiden. Und ja, der anderen voll. Person auch das Recht zu geben, dass sie gerade in dieser Situation ist. Und ja. Das können wir eigentlich nur, wenn wir nicht ständig versuchen, irgendwas besser zu machen. Natürlich wollen wir helfen, aber wie du gerade gesagt hast, ich habe gemerkt, ich kann ja gar nicht helfen. Ich kann nur sagen, das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwie versuchen, dass frühestmöglichst professionelle Hilfe genommen wird. Aber auch die Entscheidung ist nicht deine zu treffen.
Ja, beziehungsweise, wie ich ja gesagt habe, das ist halt echt kompliziert. Weil das ist, du kannst ja trotzdem, ich kann ja trotzdem sehr viel machen. Und du kannst ja vehement das einfordern, was auch immer. Und das ist halt keine einfache Linie, keine einfache Gratwanderung. Und da habe ich auch keine Lösung, leider bis heute nicht, wie die genau ist. Außer dann in Phasen, wo alles gut ist. Und das kann man natürlich, in den meisten Fällen ist es ja eher vielleicht eine Überraschung, wenn es jetzt ist, wenn jetzt sowas stattgefunden hat, dann einmal darüber zu reden, wie gehen wir damit um beim nächsten Mal, wenn es passieren würde. Mhm. Wir gehen nicht davon aus, dass es nochmal passiert. Aber es könnte ja passieren, dass es irgendwann nochmal passiert. Wie gehen wir damit um? Wenn du die ersten Anzeichen hast, wenn du die ersten Sachen hast, was passiert dann? Was ist dann? Was ist dann? Was ist dann? Was ist dann? Da wirklich einen Plan haben, damit es dann quasi einfach schwarz auf weiß festgelegt ist. Und das haben wir viel zu spät gemacht. Mhm. Das ist quasi einfach jetzt für, wenn das irgendwann wieder mal passieren würde, viel, viel klarer und damit einfacher. Und auch dieses über das Schamgefühl rüberzugehen, ich brauche Hilfe. Und auch das im besten Fall, das ist halt auch wieder schwierig, weil du kannst jetzt darüber reden, wenn jemand gesund ist, dass er dann sagt, ja, na klar, hole ich mir dann Hilfe. Und wie das dann am Ende genau stattfindet und ob das dann geht, weil wie gesagt, ein Symptom von Depression ist Hoffnungslosigkeit und wahrscheinlich auch, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich auch Scham darüber, ganz, ganz doll. Sogar, 100%. Und Hoffnungslosigkeit ist ja dann auch so ein Ding von, ja, dann brauche ich mir auch gar keine Hilfe holen, weil es macht ja eh alles keinen Sinn. Und da dann irgendwie das nicht zu glauben, da reinzugehen, ist super, super kompliziert. Und darum einmal zu verstehen, ich kann nur bedingt was tun, und aber gleichzeitig kann ich extrem viel tun. Und das zerreißt halt innerlich so ein bisschen. Nicht so ein bisschen, das kann halt innerlich krass zerreißen. Und dann auch, genau wie du meinst, mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden und gleichzeitig aber auch nicht abzustumpfen und es sich dann irgendwann daran zu gewöhnen. All das ist einfach ultra komplex beschreibt es ganz gut, glaube ich, warum es einfach nicht einfach ist, weil es ja auch alles extrem viel mit Scham verbunden ist, leider. Und darum war es mir wichtig und es ist, glaube ich, auch wichtig, das einfach manchmal einfach so zu sehen wie mit einem gebrochenen Bein. Mhm. So, das ist einfach. Du hast da keine Schuld, du hast aber die Verantwortung, damit umzugehen und das operierst dich ja auch nicht selber.
Und du hast eben gesagt, dass auch für dich du gelernt hast durch Momente der letzten Jahre, also zum Beispiel, dass das positiv aufgenommen wurde, als es ihr ganz offen über die Krankheit geredet habt.
So, ne? Also wenn ich sage, wir haben offen darüber geredet, was das bedeutet, ich habe mit Jakob darüber gesprochen und wir haben einen Plan gemacht und er hat es nach außen kommuniziert. Mhm. Er hat die Videos gemacht, er hat die E-Mails geschrieben an den Newsletter und so weiter. Also er hat es kommuniziert. Wir in dem Sinne, als dass es eine Firma war und ich mit ihm davor darüber gesprochen habe und probiert habe, ihm meine Dinge, Sichtweise auf die Dinge mitzugeben. Aber am Ende gebührt ihm da komplett die Lorbeeren oder was auch immer, dass man sagt, boah, krass, weil für mich ist es...
Er war ja auch der Einzige, der das hätte machen dürfen.
Genau, und es ist ja auch so, es ist ja einfach was ganz anderes für mich, weil die Scham, ich habe mich nicht eine einzige Sekunde für ihn geschämt, noch tue ich das heute, weil es auch einfach gar keinen Grund dafür gibt, aber das fühlt sich natürlich ganz, ganz anders an, wenn du das selber bist.
Absolut. Und da hast du gesagt eben, aber diese Erfahrung zu machen, dass ja. Er dann dieses positive Feedback bekommen hat, beziehungsweise die Firma, hat dir auch gezeigt, dass es nie falsch ist, sich vulnerabel zu zeigen oder echt zu zeigen. Gleichzeitig hattest du aber ja auch lange die Rolle, der immer sagt, ey, okay, wir schaffen das, Hoffnung halten. Und ich weiß, dass du im Vorgespräch, als wir letztens im Café saßen, gesagt hast, hey, und für mich ist es manchmal echt noch schwer, so Emotionen zu zeigen, im Sinne von, ich glaube, du warst auf einem Retreat oder in irgendeiner Session und wo es um dich ging halt und da aufzumachen. Und du hast dir gedacht, mal gucken, ob die da aus dem Retreat mich knacken kann und ne, so mich dazu bringt, auch dass auch mal ein paar Tränen fließen. Weil das wohl, das hattest du auf jeden Fall damals im Vorgespräch gesagt, dass du das auch eben noch auf die letzten Jahre und das Erlebte, von dem du eben erzählt hast und deine Rolle in dem zurückführst.
Ja, also das ist einer der Gründe. Eine andere war, dass mich eine Lehrerin angeschrien hat, als ich geweint habe, dass ich jetzt hier kein schlechtes Mitleid schinden soll. So, aber das ist unabhängig davon.
Shout-out an die Lehrerin. No Shout-out.
Und ja, genau. Also ich hatte das Gefühl, ich muss funktionieren für die anderen mit meiner krassen Optimismus und ich bin heute immer noch sehr optimistisch und es ist auch total sinnvoll, auch das weiterhin nochmal als um rund zu machen, ist total sinnvoll daran zu glauben, dass alles gut werden kann, weil es massiv erhöht in unserem Körper die Wahrscheinlichkeit, dass der die Abwehrsachen aufbaut, jetzt zum Beispiel bei Krebs und so weiter. Das hilft extrem, wenn ich daran glaube, dass es gut wird. Und ich habe das einfach nur ein bisschen mehr angepasst, dass ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass alles gut wird, ist extrem hoch. Und das ist auch das Wahrscheinlichste. Und davon gehe ich auch aus. Es könnte aber auch anders sein. So, das ist so ein bisschen mein angepasster Optimismus. Genau. Und dieses, für alle anderen da zu sein, hat sich dann zum Beispiel später noch gezeigt, als ich irgendwie gemerkt habe, das gleiche Ding ist gerade passiert, als mein Opa gestorben ist, total friedlich eingeschlafen und ich das Gefühl hatte, ich kann trotzdem aber die Trauer nicht zulassen, weil ich irgendwie für meine Oma da sein will, für meinen Papa da sein will und das war der gleiche Automatismus. Ich muss stark sein, damit ich andere auffangen kann und das habe ich halt mit 17 irgendwie unbewusst übernommen, diese Rolle, ohne dass mich darum jemand gebeten hat. Das hat natürlich auch extrem geholfen. Und da dann auch festzustellen, das hat total viele Vorteile, funktionieren zu können, wenn einfach viel gerade extrem ist. Und dabei aber dann nicht zu vergessen, dass es aber auch wichtig ist, für mich selber diese Vulnerabilität zu fühlen und diese Gefühle zu fühlen, die ich ja einfach nur verstecke hinter einer Mauer von Optimismus und Hoffnung und sei es dann danach, wenn das Ding durch ist oder dabei mal mit anderen gemeinsam und das ist was, wo ich jetzt die letzten Jahre ganz viel dran arbeite und gearbeitet habe auch schon, dass diese Gefühle und das wäre jetzt ein bisschen von mir schon verfolgt, das ist auch was ich jetzt immer wieder sage, einfach, dass es dazugehört und es auch ganz wichtig ist, dass wir die unangenehmen Gefühle wie Pessimismus, wie Trauer und so weiter, Angst, dass wir die zulassen, dass wir die auch durchfühlen, erleben und nicht einfach überspielen, weil es wichtig ist, dass es gelebt wird. Ansonsten halten wir die so. Und also Gefühle und Emotionen müssen und sollen gefühlt werden, das ist einfach ein Naturgesetz. Und die, sonst ist es extrem, wird es extrem anstrengend und schwer. Und das war krass damals und es heute auch zu realisieren und dann daran zu arbeiten und das ist auch bis heute noch so ein Ding, zum Beispiel in meiner Beziehung und da, das ist total cool, weil es klappt mir dabei sehr viel besser, genau die Sachen einfach auszusprechen, wenn ich pessimistisch bin, wenn ich solche Gedanken habe, wenn ich irgendwie mal traurig bin, wenn ich irgendwie vor Angst habe oder so und nicht immer die starke Person sein zu müssen. So, und das ist natürlich eine extreme Erleichterung. Aber auch zu verstehen, woher das kommt, dass das auch nicht unbedingt bewusst gewählt war. Und auf der anderen Seite, ganz sicher, haben auch die anderen Leute, also meine Eltern zum Beispiel, waren die auch stark und haben Hoffnung gegeben und was auch immer. Aber ich habe denen gar nicht zugelassen, zu zeigen, die Angst in mir. Also ich habe das quasi gar nicht einfach, ich habe denen gar nicht die Chance gegeben, dass die das hätten anders zurückgeben können, in den meisten Situationen. Und später im Leben, zum Beispiel dann nach dieser Trennung, die ich vorhin erwähnt habe, irgendwann mal vor, keine Ahnung, 4 Jahren oder sowas, da war das dann andersrum. Da habe ich komplett losgelassen, da hatte ich schon mehr gehabt und da habe ich meine Mama komplett aufgefangen. So, und das...
Wie war das für dich, mal aufgefangen zu werden?
Ah, mega gut. Super wertvoll. So, so wichtig. So, und das, dieses Abwechseln und dieses hey, wir können uns auch gegenseitig auffangen und auch so krass auch, das erlebe ich jetzt mehr mit meiner Freundin dann gemeinsam, dass wir auch dann einfach manchmal Momente haben, wo wir beide einfach vulnerabel und traurig und was auch immer sind und dann uns dadurch mit gegenseitig halten und einfach das gemeinsam aushalten und dann uns auch, und dann weitergehen können. Mhm. Ja, also es ist natürlich ein krasser Mechanismus, der ist wiederum, ne, wie bei allem anderen auch, was ich vorhin schon gesagt habe, der hat extrem viele Vorteile, weil der kann dazu führen, dass ich in Momenten, wo in der Firma zum Beispiel Sachen nicht gut liefen, einfach die Ruhe bin und einfach die Leute motivieren kann und klar bin und alle auffangen kann und die Sorgen mir anhören kann und so weiter. Und da einfach funktioniere. Und aber auf der anderen Seite, wenn man das zu extrem macht, einfach zu viel in mir verdränge, was gelebt werden soll und muss, und dadurch dann auch gar nicht mehr zum Beispiel so viel Freude spüren kann. Also wenn wir einfach lernen zu verdrängen, dann verdrängen wir nicht nur die unangenehmen Sachen, sondern auch die schönen, und dann ist das Leben einfach nur noch so, statt yeah, woo, oh, so abwechselnd, wie es halt eigentlich gedacht ist.
Ja. Und du bist dann ja aus der Firma raus, weil du gemerkt, oder weil ihr beide gemerkt habt, auch ihr habt unterschiedliche Wünsche, Konzepte, und vielleicht abschließend, du hast ja auch gesagt, hey, ich hätte mich das gar nicht getraut, weil ich dachte, ich habe ja auch, ich muss auf meinen Bruder auch aufpassen, und er hat aber gesagt, ey, Julian, ich glaube, du willst mehr reisen, ich sag's jetzt einfach mal vereinfacht, oder wir haben unterschiedliche Wünsche, wie Arbeit ist, unterschiedliche Lebensentwürfe. Der eine will vielleicht mehr vor Ort sein, der andere will mehr reisen oder von ortsunabhängiger arbeiten. Und du bist dann da raus. Und wie ist dein Leben jetzt? Ich weiß, dass du bald nach Portugal für 6 Monate fährst. Ganz anders, oder? Du hast den Switch gemacht.
Ja, genau, also es ist natürlich jetzt wirklich vereinfacht gewesen. Mhm. Es war auch keine einfache Phase für uns beide, nach 7 Jahren irgendwie getrennte Wege zu gehen und verstehen, oh fuck, wir waren immer einer Meinung. Jetzt haben wir irgendwie gerade festgestellt, wir haben in vielen verschiedenen Punkten gerade andere Meinungen. Genau, dann da die getrennten Wege zu gehen. Ja, wie ist mein Leben jetzt? Sehr, sehr schön erstmal. Und natürlich geprägt von all diesen Themen zum Thema Akzeptanz, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern, und aber halt massiv wirklich auch davon geprägt zu wissen, es geht nicht darum, so schnell wie möglich irgendwo anzukommen, so schnell wie möglich Erfolg zu haben, weil all der krasseste Erfolg bringt dir auch nichts, wenn du irgendwie das nicht genießen kannst. So, und darum ist das zwar alles wichtig, und ich habe Bock, auch wieder noch viel mehr Menschen zu erreichen, als ich jetzt schon erreiche, zum Thema Happiness, zum Thema mentale Balance. Aber dass auf dem Weg mir genauso wichtig ist, dass ich einfach das Leben in ganz vielen Facetten genieße. Und das hat jetzt bedeutet, meiner Freundin und mir, dass wir letzten 2 Jahre viel unterwegs waren und gesagt haben, hey, jetzt gerade gibt es die Möglichkeit, wir haben ganz wenig, was uns an einen Ort bindet, lass uns doch was machen, wovon wir beide viel geträumt haben. Das heißt, wir waren dann immer so verschiedene Monate, 6 Monate mal auf Sri Lanka, 6 Monate mal in Indonesien, jetzt sind wir 6 Monate in Portugal, haben auch da dann wieder festgestellt, dann fehlen uns da Sachen, zum Beispiel Community, Konstanz, eine Basis, ein Zuhause. Wie immer, es gibt irgendwie immer 2 Seiten der Medaille meistens. Mein Bruder und ich haben damals immer gesagt, nichts kommt ohne Preis. Also es gibt immer einen Gewinn und es gibt immer einen Preis. Wenn du den nicht siehst, dann, wenn du das nicht feststellst, dann siehst du ihn vielleicht noch nicht. Aber es ist auch nicht so wichtig. So, und das ist gerade jetzt auch der nächste Schritt, mit Portugal zu gucken, ist das vielleicht eine Destination, wo wir langfristig bleiben können. Und ansonsten mache ich gerade was ich ganz lange nicht mehr gemacht hatte davor, weil es halt eine große Firma war, nämlich 1:1 Coachings. Und das ist so ein bisschen auch ein Ausleben von einem ursprünglichen Traum, den ich mal hatte, weil ich wollte mal früher Therapeut werden. Dann habe ich in den ganzen Dingen mit meinem Bruder zwei Sachen gelernt. Nummer eins, ich brauche kein Therapeut werden, um Menschen zu helfen, sondern ich kann denen schon auf der Ebene helfen, wo sie noch gar nicht krank sind, um weniger zu leiden und das Leben mehr zu genießen und mehr in Balance zu sein. Und auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, ich will vielleicht auch gar nicht da mit Menschen arbeiten, denen es richtig schlecht geht, und weil mit meiner eigenen Geschichte und so weiter. Mhm. Und weil ich sehe, wie hart das ist. Genau. Und das ist gerade extrem erfüllend. Das macht gerade sehr viel Spaß. Und es hilft natürlich massiv in dem ganzen Prozess immer, sich selber zu verstehen, seine eigenen Sachen aufzuarbeiten. Deshalb habe ich mir, wir haben dabei auch schon immer uns Coaching geholt, während wir die Firma hatten. Und jetzt habe ich auch mir gerade eine Person geholt, der ist früher Therapeut gewesen, und der macht jetzt quasi Coaching mit mir. Ich habe halt keinen Krankheitswert und das ist auch selbstbezahlt und was auch immer. Aber da einfach weiterhin immer wieder dran zu bleiben, die Sachen aufzuarbeiten, das zu verstehen und genau die Sachen, die ich jetzt quasi gerade genannt habe, immer wieder zu verstehen, um am Ende handlungsfähig zu sein, indem ich wählen kann. Mhm. So, und das ist so, ja, das, was da, worum es mir geht.
Danke für deine Offenheit. Sekunden, die bleiben. Ja, ich kann nur Danke sagen, dass du das mit uns geteilt hast und diesen Moment mit uns geteilt hast, der dein Leben, dein Sein, deine Awareness geprägt haben. Und ich glaube, auch wenn, also ich finde immer Geschichten am besten, wahre Geschichten, weil wir meinen ja oft, wir sind allein damit, ne? Also, und wenn, vielleicht ist es nicht so, dass jetzt die zuhören, genau diese Geschichte haben, aber wir alle kennen diese Momente, wenn wir irgendwie weinend im Auto sitzen und denken, boah, scheiße, ich weiß nicht, wie es weitergeht, oder aus der Bahn geworfen werden oder eine schwierige Zeit durchmachen. Und wir haben ja auch Aufgaben nach außen und müssen auch irgendwie in die Welt treten, aber haben oft das Gefühl, ey, dadurch auch, ich bin allein damit, ich muss mich jetzt zusammenreißen und sobald ich meine Haustür verlasse, darf das irgendwie nicht mehr Teil davon sein, ich muss funktionieren, und das isoliert natürlich oft. Und zu spüren und zu wissen und zu hören, dass jeder seine Geschichte hat, die einen prägt, dass wir nicht allein damit sind, auch wenn die Geschichten unterschiedlich sind, dass wir diese Momente kennen, in denen wir denken, wir sind allein und nicht denken, wir wissen nicht, wie es weitergeht, oder auch heute oft meinen so, ey, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin, und stehe mir da im Weg? Aber wir alle haben das, also jeder, der hier zuhört, you are not alone.
Ja, und der Plan ist ja auch, dass wir das einmal so machen, dass du hast mich jetzt über die Sekunden, die bei mir ganz viel verändert haben, ausgefragt, und dass wir es einmal zurück machen, dass wir bei dir nämlich reingehen, was diese Sekunden waren, die natürlich was ganz anderes sind, aber mindestens wahrscheinlich genauso viel Impact hatten, das dann bei mir auf dem Podcast ist, bei Happiness und mentale Balance. Da freue ich mich auch schon drauf, dich dann ausfragen zu dürfen.
Das machen wir. Und euch, die ihr zugehört habt, wünschen wir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao, ciao.
Ciao.